Ein Mann ist richtig verärgert mit seiner Frau. Und er geht zu einem befreundeten Anwalt und sagt, ich hab die Schnauze voll. Sie nörgelt nur rum, sie will immer etwas von mir. Sie hört nie dem zu, was ich ihr sage. Es ist furchtbar, ich halte es nicht mehr aus. Ich will die Scheidung einreichen. Aber ich will es so machen, dass es ihr richtig die Füße weghaut. Sie soll nichts kommen sehen. Also wir machen alles zurecht und dann wird es auf einmal auf den Tisch geknallt. Und der Anwalt überlegt einen Moment und dann sagt er, gut, also es wird ein paar Wochen dauern, um die ganzen Papiere zusammenzukriegen, um alles zurecht zu machen, dass man die Scheidung da einreichen kann. Aber du sagst, du willst sie damit richtig überreichen, ja? Recht so, ich soll ihr richtig die Füße weghauen. Dann habe ich einen Vorschlag für dich. Wenn du heute nach Hause gehst, nimm Blumen mit. In ein paar Tagen gehst du mit ihr schön essen, schöne Gaststätte. Vielleicht in eine Woche fährst du dann mit ihr fürs Wochenende weg. Und dann, wenn sie dann erfährt, dass du die Scheidung eingereicht hast, dann wird sie richtig umhauen. Tolle Idee, das mache ich. Der Mann ist weggegangen. Ein paar Wochen später ruft der Anwalt bei ihm an und sagt, also, ich habe jetzt die ganzen Papiere zusammen. Du kannst jetzt die Scheidung einreichen. Und der Mann sagt, Scheidung? Das ist doch die tollste Frau der Welt. Warum sollte ich mich scheiden lassen wollen? Hast du je darüber nachgedacht, dass eine Veränderung in deinem Verhalten, deiner Einstellung zu einer Sache oder auch zu einer Person verändern kann? Wir gehen meist von dem umgekehrten Fall aus, dass wenn unsere Einstellung sich verändert, dass unser Verhalten sich dann ändern wird. Aber es ist auch so, dass wenn wir unser Verhalten verändern, können wir auch unsere Einstellung verändern. Man sieht das immer wieder, dass andere Menschen dem spiegeln, was sie von uns erfahren. Wenn wir lieb und nett und freundlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass sie auch mit uns lieb und nett und freundlich umgehen werden. Das ist natürlich keine 100% 1 zu 1, das natürlich nicht. Aber im Allgemeinen kann man sagen, wenn Leute immer nur nette Sachen von uns erfahren, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie dann ganz völlig anders auf uns reagieren werden. Unsere Einstellung kann durch unser Verhalten auch verändert werden. Bis dass der Tod euch scheidet, habe ich diese Predigt überschrieben. Für manche Leute wird das schon wie eine Provokation wirken. Um klar zu sein, diese ist keine Predigt über die biblische Lehre über Ehescheidung. In dieser Predigt geht es darum, uns zu ermutigen, wenn wir in einer Beziehung sind, diese Beziehung zu pflegen, die Bedeutung, die Tiefe, den Wert dieser Beziehung zu sehen. Wenn wir auf der Suche sind, auch zu erkennen, welchen Wert eine Beziehung haben soll, dass wir das mit berücksichtigen bei unserer Suche nach einem Partner. Aber es ist auch in dem, was Jesus über die Ehescheidung gesagt hat, einiges zu finden, was für die Ehe von großem Wert ist. Ich bitte um Entschuldigung, dass die Bibelverse heute nicht angezeigt werden. Scheinbar habe ich irgendwas falsch gemacht mit der E-Mail-Adresse, als ich das an die Technik schicken wollte. Von daher musst ihr einfach zuhören, aber schreibt die euch auf, schlagt eure Bibel auf, auch wenn das digital ist, völlig in Ordnung. Wie immer, prüft nach, dass ich euch keinen Unsinn hier erzähle, okay? Also, ich lese jetzt erstmal aus Matthäus Kapitel 19, die Verse 3 bis 6, werde dann auch später andere Bibelstellen ansteuern. Matthäus Kapitel 19, die Verse 3 bis 6. Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Also wir sehen hier ganz klipp und klar von Jesus selber, die Ehe ist ein heiliges Bündnis. Es war Gottes Plan vom Anfang an, dass Mann und Frau sich gegenseitig, ein Mann, eine Frau sich gegenseitig ergänzen sollten, dass sie in Partnerschaft durch das Leben gehen sollten. Allerdings stellen wir immer wieder fest, in der eigenen Ehe oder auch in Betrachtung von anderen, dass das mit der gegenseitigen Ergänzung immer wieder mal hakt. Nicht immer unbedingt so einfach ist. Eine Ehe will gepflegt werden. Sie ist niemals ein Selbstläufer. Ich denke, es lohnt sich, diesen Satz zu wiederholen. Eine Ehe will gepflegt werden. Sie ist niemals ein Selbstläufer. Sie bedarf immer Pflege. Und es gibt unwahrscheinlich viel, was man zu diesem Thema sagen könnte. Es werden ganze Seminare darüber gehalten und deswegen weise ich nochmal auf nächsten Samstag im Lutherhaus hin mit diesem Eheatelier. Ich kenne das Ehepaar zwar nicht, das das durchführt, aber ich glaube, Wolfrums kennen die und auf ihren Vorschlag kann ich mich durchaus verlassen. Also wirklich ratsam. Und übrigens, so ein Eheseminar in einer Gemeinde, nein, das ist nicht ein Zeichen dafür, dass deine Ehe kurz vor dem Scheitern ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass du Wert auf deine Ehe legst. Und es ist wirklich ratsam, solche Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Aber ein paar Dinge, die ich hier und heute ansprechen möchte, über die Bedeutung der Pflege der Ehe, der Pflege dieser Beziehung. Eine Ehe braucht Zeit. Viele Paare haben am Anfang ihrer Beziehung sehr gern sehr viel Zeit miteinander verbracht. Aber dann im Laufe der Zeit, sind andere Prioritäten da neu dazugekommen oder Sachen wurden verschoben. Und man merkt immer wieder, dass es sehr schnell dazu kommt, dass ein Ehepaar manchmal nur am Rotieren ist, um alles abzudecken und kaum noch Zeit füreinander hat, kaum noch Zeit füreinander nimmt. Und das ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Letzte Woche habe ich gesagt, dass eine Partnerschaft ein solides Fundament braucht. Es ist öfters ein Problem, dass ein Paar heiratet und alle freuen sich bei der Hochzeit, ah, ist ja toll, und dann werden sie auf sich selbst gestellt. Das ist auch manchmal ein Problem in unserer Gesellschaft und in unserer Art, Ehe zu machen in dieser Gesellschaft. Aber dieses gemeinsame Fundament wird nicht unbedingt weiter gepflegt. Das ist ganz wichtig. Und übrigens zu sagen, dass es ein gemeinsames Fundament braucht, ich meine, der Glaube ist ein ganz wichtiges Element zu einem gemeinsamen Fundament, ist aber nicht das komplette Fundament für die Beziehung. Und nur weil ihr euch zufällig beim Gottesdienst trefft, ist das auch noch nicht wirklich die Zeit, die notwendig ist, um die Ehe zu pflegen. Also man muss bedenken, dass es wirklich nötig ist, dass ein Ehepaar Zeit für die Beziehung nimmt. Und diese Zeit ist auch nicht gegeben, wenn sie sich einmal der Woche oder gar einmal im Monat zusammensetzen, um die Terminkalender abzugleichen, nur um sicherzugehen, dass man alles abgedeckt hat. Sondern es ist wirklich wichtig, dass das Paar Zeit füreinander nimmt, Zeit für die Beziehung. Ich habe mal gehört, dass ein Eheberater gesagt hat, ich kann Leute dazu bringen, ihren Job zu kündigen, ihr Haus zu verkaufen und in eine andere Stadt zu ziehen, noch bevor sie bereit sind, ein Date Night mit ihrem Ehepartner zu machen. Mit Date Night, entschuldige bitte die Anglizismen, aber mit Date Night ist gemeint, dass das Paar einfach zu zweit etwas Schönes zusammen macht und einfach Zeit miteinander verbringt und etwas Angenehmes zu zweit macht. Gemeinsame Interessen sollen auch gepflegt werden, aber Eheleute sollen auch zumindest gelegentlich bereit sein, sich etwas mit ihrem Ehepartner zu unternehmen, was für den Partner viel wichtiger ist als für einen selbst. Ein mögliches Beispiel, wenn der Mann ein totaler Fußballnarr ist und die Frau sagt, Fußball, nicht mein Ding. Das heißt nicht, dass die Frau dann zum Fußballnarr werden braucht, aber sie könnte mal mit zu einem Spiel gehen oder sich mal hinsetzen und das Spiel mit ihm gucken. Oder andersrum, wenn sie, welches Beispiel nehme ich da? Ich bin offen für Vorschläge, aber sagen wir, wenn sie gerne Frauenschnulzer guckt und der Mann sagt, ach nee, solche Filme, echt, also nicht mein Ding. Es muss nicht immer zu sein, aber mal mitmachen, mitgucken. Weil solche Dinge, Zeit für solche Dinge zu nehmen, zeigt Wertschätzung. Und diese Wertschätzung zu zeigen, ist von größter Bedeutung. Das ist genau das, was in dieser Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, der Fall gewesen ist. Als er angefangen hat, seiner Frau Wertschätzung zu zeigen, hat sie völlig anders auf ihn reagiert und plötzlich war sie die tollste Frau der Welt. Wertschätzung ist in jeder Beziehung sehr wichtig, aber in der Ehebeziehung ist es unerlässlich wichtig, dass du deinem Partner Wertschätzung zeigst. Eine große Gefahr für eine Ehe, haltet euch fest jetzt, eine große Gefahr für eine Ehe sind Kinder. Na, das klingt vielleicht komisch von dieser Stelle, allerdings ist es wirklich wahr, weil die Gefahr besteht, dass wenn Kinder da sind, dass die Ehepartner sich jeweils auf das Kind beziehungsweise später dann auf Kinder konzentrieren und nicht mehr die Zeit füreinander nehmen. Sehr viele Ehepaare machen das. Und es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Es ist wichtig, dass wir erkennen, Kinder sind ein Geschenk Gottes und können eine wunderbare Ergänzung für die Ehe sein. Aber wir dürfen unsere gesamte emotionale Kraft nicht in das Kind hineinstecken und unseren Partner vernachlässigen. Das ist grundfalsch. Das darf nicht passieren. Ich meine, die Kleinen, wir haben die Fotos von dem kleinen Joel gesehen. Herrlich, ne? Sie sind klein und knuffig und süß und ist alles so toll. Und das sind sie auch. Aber dennoch, der Ehepartner muss als menschliche Beziehung Nummer eins bleiben. Und es ist auch so, wenn du etwas Gutes für deine Kinder tun willst, wenn du ihnen den besten Start ins Leben geben willst, tu was Gutes für deine Ehe. Weil wenn Kinder mit beiden Eltern aufwachsen dürfen, wenn Kinder eine liebende Beziehung zwischen ihren Eltern erleben, das gibt ihnen eine wesentlich stärkere Grundlage für ihre eigene Beziehungsbildung, für ihr eigenes Leben, für ihr eigenes Selbstvertrauen. Also, wenn du etwas Gutes tun willst für deine Kinder, tu was Gutes für deine Ehe. Ja, mehr dazu nächste Woche dann, wenn es um die lieben Kleinen geht. Entschuldigung, in 14 Tagen. Eheleute brauchen qualitative Zeit zusammen. Eheleute brauchen Zeit, wo sie sich austauschen können, ja, wo Beziehung gepflegt werden kann. Noch etwas außer Zeit, was für eine Ehe sehr, sehr wichtig ist, ist die Intimität. Letzte Woche, als ich über die richtige Wahl gepredigt habe, habe ich gesagt, dass die Sexualität in der Ehe gehört. Aber da gehört sie auch hin. Es ist nicht nur, dass es außerhalb schädlich werden kann. Innerhalb der Ehe kann es auch schädlich werden, wenn sie verweigert wird. Nun, es gibt auch die Leute, die behaupten, naja, die Ehe, die macht die Sexualität kaputt, da wird sie langweilig. Ich behaupte felsenfest, wer eine solche Behauptung aufstellt, ist entweder in Beziehung gewesen, beziehungsweise hat Ehen beobachtet, wo die Beziehung eben nicht gepflegt wurde, wo die Intimität eben nicht gepflegt wurde, weil es ist durch einen Mangel an Pflege, dass etwas abstirbt. Wenn es richtig gepflegt wird, dann bleibt es frisch und ist es ermutigend und stärkend. Und zu diesem Thema gibt es wahrscheinlich wesentlich mehr in der Bibel, als wir meist denken würden. Hört diese Worte. Deine Quelle sei gesegnet. Freu dich an der Frau deiner Jugend. Die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh, ihre Brüste sollen dich immer berauschen. Ihre Liebe bezaubere dich stets. Ja, Sprüche. Sprüche Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Und das ist nur das, was wir in Sprüche finden. Wenn du die richtige heftige Sachen willst, das Hohelied des Salomo. Ja, schreib's auf. Ne? Also in der Bibel finden wir wirklich pikante Dinge. Weil auch dieses Thema angesprochen, nicht nur angesprochen wird, sondern es wird intensiv darauf eingegangen, weil es uns als Menschen betrifft. Und weil es wichtig ist, dass wir sehen, was Priorität haben soll und wie Gott es von Anfang an gewollt hat, dass wirkliche Liebe aussehen soll. Es ist die wirkliche Liebe besteht nicht aus der sexuellen Intimität, aber die ist ein ganz wichtiges Komponent für ein verheiratetes Paar. Wie ich vorhin gesagt habe, die Sexualität gehört in die Ehe, aber da gehört sie auch hin. Auch Paulus, von wem es ziemlich klar ist, dass er ledig gewesen ist, hat in 2. Korintherbrief Kapitel 7, ich lese ab Verse 3 bis 5, 1. Korinther 7, die Verse 3 bis 5. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer in gegenseitigem Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Ich weiß, dass diese Predigtreihe überhaupt für viele Leute eine große Herausforderung darstellt, eben weil ihr Verletzungen erlebt habt in Beziehung, eben weil ihr schmerzliche Erfahrungen gemacht habt. Und hier geht es natürlich nicht darum, diese Schmerzen nochmal aufzuwühlen oder nochmal reinzuhauen. Es geht hier darum, dass wir Gottes Willen für die Familie erkennen, auf das wir zukünftig weitere Verletzungen möglichst vermeiden können, aber auch, dass wir erkennen, dass er Heilung bietet. Letzte Woche, als ich über die richtige Wahl treffen und über das Thema Sexualität gesprochen habe, ist es hinterher von ein paar Leuten gesagt worden, die hätten gern mehr Bibelverse dazu gehört. Also, wen das gestört hat, wenn ich nicht genug Bibelverse benutzt habe, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich habe hier einen Zettel zurecht gemacht, wo ich ein bisschen was über die Worte, die wir in der Bibel finden, erklären, also wirklich sehr kurz gehalten. Und dann gerade unten aus dem Neuen Testament eine ganze Reihe verschiedener Bibelstellen aufliste, wo dieses Thema direkt angesprochen wird. Die werden dann nachher ausliegen, dass ihr euch das angucken könnt, wenn ihr wollt. Aber die Intimität ist ein ganz ganz wichtiges Thema für uns Menschen. Wir dürfen es als Gemeinde nicht ausklammern. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Und es ist wichtig, dass wir sehen, was die Bibel dazu sagt. Und es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Nicht einfach um Regeln einzuhalten. Nein, es geht darum, Leben zu schützen, Leben zu fördern, Leben aufzubauen, wie es Gottes Willen vom Anfang an gewesen ist. Außer Zeit und Intimität braucht eine Ehe natürlich noch viel, viel mehr. Aber dieser nächste Punkt, ich weiß nicht, ich habe es erstmal mit Herz überschrieben oder man könnte sagen Wille oder Kampfeslust. Eine Ehe ist etwas, wofür es wert ist, zu kämpfen. Das gilt auch für deine Ehe. Ich verstehe schon, dass es vielen gibt, die nach einem solchen Satz sagen würden, aber es gibt Situationen. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wir kennen alle Situationen, wo Menschen sich haben scheiden lassen, wo es schlicht und einfach nicht anders ging, wo es keinen anderen Weg gegeben hat. Wir kennen sicherlich auch Fälle, wo es andere Wege hätte geben können, wenn das Paar, wenn beide in dem Paar den Willen dazu gehabt hätten. Deswegen sage ich, eine Ehe braucht Herz. Eine Ehe braucht Kampfeslust. Eine Ehe braucht Leute, die bereit sind, wirklich an der Beziehung zu arbeiten und die nicht bereit sind, alles andere wichtiger werden zu lassen, auf das sie auseinandergetrieben werden. Nun, wenn du eine gescheiterte Beziehung, eine gescheiterte Ehe erlebt hast, sollst du unmissverständlich klar und deutlich hören, dass Gottes Gnade da ist für dich und es ist sein Willen, dass du Heilung, dass du Erneuerung erlebst, dass du Befreiung findest von der Last, die dich plagt. Ich meine, ich weiß von keinem, der nach einer Scheidung gesagt hat, das hat Spaß gemacht, das war schön. Ich habe Leute erlebt, die gesagt haben, es ist besser so, aber nicht, dass sie gesagt haben, dass es an sich etwas Gutes wäre, dass es etwas, was Freude bereitet hätte. In einer Scheidung gibt es keine Gewinner. In einer Scheidung gibt es nur Verlierer. Und es schadet das Leben. Aber Gott bietet Heilung. Gott bietet Erneuerung. Aber es ist wichtig in den Fällen, dass wir uns auch klar vor Augen haben, dass wir ihm gehorsam sein müssen, dass wir ihm wirklich folgen sollen. Mein Onkel Bill ist also der Bruder meines Vaters. In mancherlei Hinsicht könnte man sagen, ein recht getriebener Mensch. Und das meine ich eigentlich im positiven Sinne, er ist ein Macher. Immer ein Geschäftsmann gewesen und hatte immer verschiedene Ideen und wollte immer etwas machen, konnte sich nie damit zufrieden. Ich meine, er ist ja auch jetzt oberhalb der 70, aber Ruhestand, das ist für ihn ein Fremdwort. Das kennt er ja gar nicht. Interessiert ihn nicht. Er will nicht einfach rumsitzen, sondern er will aktiv sein. Und er ist also die längste Zeit seines Lebens eigentlich Physiotherapeut gewesen, hat ein eigenes Geschäft aufgebaut, was wirklich gut gelaufen ist. Dann hat er Debbie kennengelernt. Debbie war Physiotherapeutin, aber als sie sich kennengelernt haben, wohnten sie sehr weit auseinander. Aber sie haben sich immer besser kennengelernt und sich entschieden, dass sie heiraten wollten. Also hat Bill sein Geschäft verkauft und ist nach Colorado gezogen. Und er und Debbie haben geheiratet und sie hatte schon auch ein erfolgreiches Geschäft und die haben das zusammen dann weitergeführt und noch weiter aufgebaut. Und ich meine, meist wenn man an Physiotherapeut denkt, denkt man an ein paar Patienten, kommen immer wieder mal rein und sind ein paar Physiotherapeuten da. Das ist mehr, also fast klinikartig geworden bei denen. Also die hatten, ich weiß nicht wie viele Angestellten, aber ich weiß, dass ihr Geschäft war eine Zeit lang in der Liste von den, ich glaube, 100 am schnellsten wachsende mittelständische Geschäfte in den USA gewesen. Also wir reden hier von sehr, sehr erfolgreichem Geschäft, was sie da betrieben haben. Allerdings kamen da Schwierigkeiten ins Geschäft. Sachen, die letztendlich zu der Auflösung von diesem Geschäft auch geführt haben. Aber diese Schwierigkeiten haben Schwierigkeiten in ihrer Ehe nur größer gemacht oder deutlicher gemacht. Und es kam zu dem Punkt, wo sie voneinander die Schnauze voll hatten und sich haben scheiden lassen. Nun, sie haben eine gemeinsame Tochter. Und von daher war es keine Option, dass sie keinen Kontakt mehr miteinander haben würden. Dieser Kontakt musste notgedrungen immer wieder mal da sein. Und ich weiß, dass ich über die Jahre verschiedenste Beschwerden von meinem Onkel über meine Ex-Tante gehört habe, wie sie sich verhalten hat. Und ich meine, in der Zeit habe ich wirklich nur seine Seite gehört. Kann ich nicht so einschätzen genau, wie das gewesen ist. Aber problematisch war es allemal. Aber dann ist etwas Einschneidendes passiert, gerade in Debbies Leben. Debbie hätte sich auch vorher als Christin bezeichnet. Aber durch ein Tief, also das hebe ich für ein anderes Predigtbeispiel irgendwann anders auf, aber ein sehr, sehr tiefen Tief, hat sie gemerkt, dass sie ihr Leben nicht in Gehorsam zu Gott gelebt hat, in vielerlei Hinsicht. Und Gott hat sie gefasst und umgekrempelt auf eine Art und Weise, also da kann man wirklich von Saulus zu Paulus reden, also wirklich, sie war so anders geworden. Und das sagt sie selber. Sie sagt, dass diese tief schlimme Dinge, die sie erlebt hat, dass es eigentlich das Beste war, was ihr passieren konnte, weil es sie wieder zu Gott gebracht hat und ihr klar gemacht hat, wie sehr sie von Gott abhängig ist. Und sie hat dann plötzlich einen ganz anderen Ton mit Bill gehabt. Die beiden haben es wieder genossen, Zeit zusammen zu verbringen, miteinander zu reden. Und 10 Jahre nach ihrer Scheidung haben die beiden wieder geheiratet. Mir ist klar, dass es nicht in jeder Situation, dass es sogar in den allerwenigsten Situationen möglich sein wird, dass ein geschiedenes Paar wieder zusammenkommt, dass sie wieder zusammen sind und noch viel glücklicher sind, als was sie es je zuvor gewesen sind. Aber ich denke, die Geschichte von Bill und Debbie ist ein hervorragendes Beispiel von der erneuernden Kraft des Evangeliums, von der befreienden Kraft des Evangeliums. Und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dieser Gott ist nicht nur Gott in Amerika oder irgendwo, er ist der Gott des Universums. Der Jona hat schon festgestellt, du kannst nirgendwo hingehen, wo er nicht schon da ist. Seine erneuernde Kraft steht dir zur Verfügung. Wenn du gescheiterte Beziehungen erlebt hast und die Verletzungen davon mit dir rumträgst, sollst du wissen, er will dir Heilung schenken. Er will dir Erneuerung, einen Neuanfang schenken. Bist du in einer Beziehung, in einer Ehe, wo du sagst, naja, geschieden sind wir zwar nicht, aber gescheitert bin ich trotzdem. Du sollst wissen, dein Scheitern ist nicht das Ende vom Lied, sondern dieses Evangelium, diese Kraft, der Kraft Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus, ist der Weg zur Erneuerung, ist der Weg zur Veränderung. Und auch wenn du sagst, ach, so schlecht ist nun wirklich nicht in unserer Beziehung. Unsere Ehe läuft eigentlich recht gut. Fantastisch. Lobe Gott und preise seinen Namen dafür, aber verlier du auch nicht aus dem Blick. Gott kann dir noch viel, viel mehr schenken. Die Beziehung zu deinem Ehepartner kann noch tiefer gehen. Es kann noch mehr werden. Es kann noch schöner werden. Das Evangelium macht auch das möglich. Und warum sollte das nicht wünschenswert sein? Es lohnt sich, Zeit zu investieren. Es lohnt sich, auf unseren Partner einzugehen. Es lohnt sich, eine Beziehung zu pflegen. Dann kannst du ein Geschenk Gottes erleben, was dich beflügeln kann für alle anderen Beziehungen, dich beflügeln und Kraft geben kann für alles andere, was du zu tun hast. Traue auf ihn. Und er wird dich tragen. Amen.